Seit 1996 begleitet uns eine Action-Spionage-Reihe, ein Franchise, das in 29 Jahren jetzt insgesamt auf 8 Filme kommt und im Laufe dieser Zeit auch neue Maßstäbe setzte, immer wieder in Sachen Action, Unterhaltung und over the top, aber immer dabei auch gut blieb, niemals irgendwo an Qualität verlor oder auch an Realismus. Und die Rede ist von Mission Impossible, getragen hauptsächlich von seinem Hauptdarsteller Tom Cruise. Jetzt im Jahre 2025 neigt sich dieses Franchise dem Ende mit dem vorläufigen Titel oder halt dem vorläufigen Ende, was dann auch betitelt wird mit Mission Impossible The Final Reckoning. Auch hier wurde mit einer Laufzeit von 3 Stunden auch nochmal eins oben drauf gesetzt. Also man muss schon ordentlich Sitzfleisch mitbringen. Und dadurch, dass wir jetzt eine ganze Episode in unserem letzten Podcast diesem Franchise gewidmet haben, möchten wir euch heute nur anteasern, was der neue Kinofilm zu bieten hat, ob er sich lohnt oder nicht. Und danach geht es dann mit unserem eigentlichen Geheimtipp los, der auch gerade auf Amazon Prime im Abo frei zur Verfügung steht. Über all das reden wir heute in einer weiteren Folge von Die Movie Buddies. Ich bin euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch wieder mein Kumpel
Patrick. Servus.
Und ja, dann starten wir doch eigentlich gleich mal durch. Also, wie schon gesagt, Mission Impossible The Final Reckoning ist jetzt im Kino aktuell. Ich habe ihn mir angeschaut, du hast ihn auch schon gesehen, Patrick.
Ja.
Ich finde ihn auf jeden Fall einen richtig gelungenen, würdigen Abschluss für die ganze Reihe.
Ja.
Schauen wir mal, er hält sich aber auch jedes erdenkliche Ende offen für einen weiteren Teil.
Auf jeden Fall, ja.
Also er ist unterm Strich gesehen kein direkter, kompletter Abschluss, wo man sagen muss, okay,
das rundet alles ab.
Genau, es geht auf jeden Fall nicht mehr weiter, aber auch im heutigen Hollywood wissen wir ganz genau aus anderen Franchises, wie die Halloween, Freitag der 13. Reihe. Man lässt sich immer wieder die selbst unplausibelsten und nicht nachvollziehbarensten Geschichten einfallen, um
lässt sich neben der Tür offen.
Genau, um eine Geschichte weiterzuführen. Und ansonsten würde man vielleicht auch sagen, wir machen einen Mission Impossible Reboot, in dem man dann die Vorgeschichte zu Ethan Hunt erzählt, wie er zum IMF gekommen ist, wie man es jetzt auch mit Rambo machen möchte, dass ja, man eine Vorgeschichte zu diesem Franchise erzählt, wie, glaube ich, Rambo zu dieser Kampfmaschine wurde oder auch immer, wie auch immer, ich kann's, weiß es nicht, weil tatsächlich die Handlung noch unter Verschluss gehalten wurde. Hast du vielleicht andere Informationen dazu oder?
Zu Rambo?
Ja.
Ich habe bis jetzt auch nur gelesen, dass die Vorgeschichte kommen soll.
Okay.
Mehr habe ich da nicht weiter gelesen bis jetzt, wo ich mir auch nichts mehr weiß.
Okay, ja gut, dann mit Mission Impossible, er hat natürlich extrem viele Stärken, das haben wir aber auch in unserer Podcast-Folge zur kompletten Mission Impossible-Reihe schon erwähnt und zwar Tom Cruise macht wieder hier, wie überall, auch seine Stunts wieder selber und die sind auch im letzten Mission Impossible-Teil sensationell, also ich kann es gar nicht laut genug sagen und Ausrufezeichen dahinter setzen, es ist unglaublich spektakulär, Bombe, was Tom Cruise sich hat wieder alles selbst aufgebürdet. Keine Ahnung, also auch, man kennt es auch schon aus dem Trailer, hat man bestimmt auch schon das ein oder andere Reel auf Insta oder im Internet gesehen, wie er an dem Flugzeug hängt und auch von Flugzeug zu Flugzeug klettert. Das fand natürlich alles sicherlich mit Absicherungen und Seilen statt, aber Tom Cruise macht das alles selber. Und ich meine, da gehört schon.
Und das in dem Alter.
Genau, mit jetzt 62 Jahren. Er wird jetzt im Juli, wird er 63.
Ja.
Und wenn man so einen 63-jährigen normalen, harten Arbeiter aus Deutschland sich vorstellt, dann können die sich schon fast gar nicht mehr bewegen, weil sie so ausgenutzt wurden. Und Tom Cruise macht das mit fast 63 Jahren, klettert er halt einfach mal von Doppeldecker zu Doppeldecker.
Ja.
Und macht da die größten und unmöglichsten Stunts alles selber. Man merkt aber dem ganzen Film an, er ist auf sein Alter auch ein bisschen zugeschnitten. Also er ist kein Action-Blockbuster, wie es zum Beispiel die letzten Mission Impossible-Teile noch waren, wo viel geschossen, gerannt, was er natürlich auch hier wieder wie man sagt, oder wie soll man sagen, mehr als genug macht, aber es ist weitaus weniger actionlastig. Es ist halt wieder viel mehr auf Spionage und Agenten-Thriller ausgelegt und als solcher funktioniert er, glaube ich, viel, viel besser als, als Action-Blockbuster.
Ja.
Und wer es mag, der kann es auch gut verschmerzen und ich habe es genossen. Also ich mag auch die ganzen James-Bond-Filme, ich mag auch andere Agentenfilme, die eher auf diesen Thrill ausgelegt sind und wirklich mega, mega gut. Ja, also Ethan Hunt soll diese Entität, diese KI bekämpfen, das macht er jetzt auch ziemlich gut. Und ja, es geht darum, dass auch die, glaube ich, 5 letzten Atommächte werden von dieser KI infiltriert, eingenommen. Und man sieht über den ganzen Film verteilt, dass auch diese Hochburgen im Endeffekt dann auch fallen und Amerika tatsächlich dann auch noch die letzte verbleibende Bastion ist, die diese künstliche Intelligenz einnehmen muss. Schafft diese künstliche Intelligenz das einzunehmen, werden dann ja natürlich die Atomraketen abgefeuert, um einen nuklearen
Holocaust
Atomkrieg zu vollführen. Und das ist eine Sache, wo Tom Cruise eben gegensteuern muss. Und ich finde, rentiert sich auf jeden Fall. Diese 3 Stunden sind für mich vergangen wie im Flug. Ja. Oder? Also es ist stellenweise weniger Action. Es wird sehr viel auch mal dialoglastig gesprochen. Was ich sehr, sehr gut fand, waren diese immer wieder gut eingestreuten Rückblicke auf die letzten Teile. Und was auch sehr, sehr cool ist, es werden Aktionen, Menschen und auch Dinge relevant, vor allem auch extrem relevant, die aus den, meinetwegen Teil 3 oder auch sogar Teil 1 schon als längst abgehakt galten, werden jetzt für den letzten Teil nochmal hervorgeholt und werden nochmal sehr, sehr wichtig. Also das fand ich auch richtig, richtig gut.
Ja.
Und genau, also wer ihn schon gesehen hat, könnt ihr bitte, bitte mal auch in die Kommentare auf Spotify schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr den Film genauso gut fandet, wie jetzt zum Beispiel der Patrick und ich, oder ob ihr andere Meinungen dazu habt, ob ihr den
langweilig fandet.
Ja, als totalen Rohrkrepierer fandet, weil einfach zu wenig Action war, oder auch wirklich ein gelungener Abschluss für das komplette Franchise.
Aufgrund dessen möchten wir nun abschließen, dass wir euch nicht zu viel spoilern. Auch in der letzten Folge haben wir schon viel über Mission Impossible geredet. Deswegen möchten wir das Thema jetzt abschließen, Richard.
Ja, dass wir uns nicht einfach nochmal wiederholen und wiederholen und immer wieder das Gleiche.
Und nun lass uns über einen Film, der im Gegensatz zu diesen Millionen-Blockbustern steht, sprechen. Unser Geheimtipp für heute und der lautet
St. Vincent. Und zwar, es geht darum, dass fangen wir mal von vorne an. Bill Murray spielt die Hauptrolle. Und es geht darum, er spielt einen zurückgezogen lebenden
Vietnam-Veteranen.
Genau, sehr introvertiert und
streitsüchtig,
hat Spielschulden, die er begleichen möchte, aber leider so nicht kann, weil er auch vom Amt zu wenig bekommt. Und als Nachbarn zieht eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn ein. Und dadurch, dass sie im Krankenhaus ist, glaube ich, sehr viel arbeiten muss, braucht sie einen Babysitter für ihren relativ jungen Sohn. Und da fällt ihr natürlich ja gleich der Nachbar ein, der sich darum kümmern soll. Er verhandelt natürlich sofort beste
Konditionen
raus, um auch den bestmöglichen finanziellen Vorteil daraus zu ziehen, kann aber mit diesem Kind an sich nicht viel anfangen, weil er halt einfach sehr abgeschieden in seiner eigenen kleinen Welt lebt und mit ihm kann aber auch keiner was anfangen, weil er einfach sehr streitsüchtig ist und mit der Gesellschaft oder auch anderen Menschen überhaupt nicht umgehen kann. Und dann soll er sich jetzt also auch noch um einen Jungen kümmern, namens Oliver, wird gespielt von Jaden Martell. Jaden Martell kennen wir aus Filmen wie Stephen King's Es, der Neuverfilmung, beziehungsweise der einzig richtigen Kinoverfilmung, weil Stephen King's Es war ja im Endeffekt nur ein TV-Zweiteiler. Und wo hat er sonst noch mitgespielt? Was auch ein extrem guter Geheimtipp ist, finde ich, Leute, da können wir aber auch mal separat einen Podcast drüber machen, wäre auf Netflix Metal Lords. Auch ein sensationell toller Film für alle Altersgruppen. Auf jeden Fall soll sich Bill Murray als Vincent McKenna um diesen Jungen kümmern und schlägt halt natürlich da dann unglaublich gute finanzielle Konditionen raus. Die Mutter von Oliver wird gespielt von Melissa McCarthy. Ist jetzt persönlich nicht ganz mein Fall, diese Frau. Hat aber andere Gründe. Aber in diesem Film, muss ich sagen, spielt sie sehr, sehr dezent, aber auch unglaublich überzeugend. Weil mein Ding ist einfach, ich kann mit ihr nicht allzu viel anfangen, weil sie eigentlich in jedem Film so ein bisschen zu vulgäres Overacting macht. Also das ist meine Einstellung dazu. Und deswegen habe ich es auch gefeiert, dass sie in der Rolle tatsächlich sehr dezent, zurückhaltend spielt, aber auch als extrem verantwortungsbewusste Mutter, die sich tatsächlich darum bemüht, für ihr Kind da zu sein, es aber aus arbeitstechnischen Gründen, folglich aus finanziellen Gründen, leider auch nicht kann. Aber in dem Film hat sie mir echt gut gefallen. Oder was sagst du? Hat sie dir gefallen? Kannst du mit ihr was anfangen?
Sie ist immer sehr blass in ihren Filmen, wo sie die Hauptrolle spielt. Da gebe ich dir komplett recht. In dem Film, finde ich, passt sie wie die Faust aufs Auge. Aufgrund dessen, weil sie diese fürsorgliche Mutter perfekt darstellt, die durch ihren Job kaum da ist, gestresst zwar ist, das aber dann versucht, tagsüber für ihren Sohn eine Alternative zu finden. Und das ist wirklich gut dargestellt. Ja.
Ja, also ich glaube, aus genau dem Grund, weil sie einfach nur eine, in Anführungsstrichen, kleinere Nebenrolle hat, kann sie da ihre ganze Kraft reinlegen, kann sie auch brillieren, ohne eine Verantwortung für diesen Film zu haben, dass sie jetzt mit ihrem Namen diesen Film alleine tragen muss.
Ja, der Film wird getragen von Bill Murray.
Definitiv. Also auch jegliche Kritiker haben Bill Murrays Schauspiel in diesem Film in allen Tönen ganz gelobt. Weit nach oben hochgelobt. Und finde ich aber auch zu Recht, weil er gibt diesen Griesgram, diesen introvertierten Einzelgänger, gibt er schon so gut. Und es ist auch extrem süß dargestellt und auch emotional, ja, wie er dann sich eigentlich mit diesem Kind arrangiert.
Wie was beibringen möchte, wie das Leben läuft.
Nicht nur beibringen möchte, sondern was er ja im Endeffekt auch tut. Und das ist so herzerwärmend, wie die beiden sich dann auch annähern. Ja, dass erst einmal diese
hier, ich habe Sushi für dich.
Ja, diese Riesenkluft zwischeneinander ist. Ja. Zu einem mal dieser Altersunterschied schon, dann natürlich Generationenkonflikt, super gut dargestellt. Und ich finde es auch mega gut, dass genau dieser Film auch so gekommen ist, wie er gekommen ist, weil gerade in der heutigen Zeit, wo sich immer weniger junge Menschen um die alten Menschen auch kümmern. Und das ist eben genau das, was auch dieser Film so auch einen kleinen Seitenhieb auf unsere Gesellschaft wiedergibt, dass obwohl der Alte dem Jungen was beibringen sollte, tatsächlich der Junge den Alten wieder zurück ins Leben holt.
Ja.
Und das ist mega gut gemacht, weil Bill Murray hat in diesem Film im Endeffekt als einzigen, wie soll ich sagen, zwischenmenschlichen Kontakt Naomi Watts, die im Endeffekt nur eine Dame der Nacht spielt, also eine russische Prostituierte soll sie darstellen. Und das ist super gut gemacht, dass eben auch im Trailer zu sehen, ja, wo es dann eben heißt, dieser Joke, ja, sie, wer ist diese Frau? Und er kann ihm eher schlecht sagen, ja, das ist eine Nutte, sondern er erklärt es einfach, es ist eine Dame der Nacht.
Und weißt du überhaupt, was das ist? Sie arbeitet nachts.
Genau, und das ist super süß gemacht. Also der Film ist ab 6 Jahren freigegeben, ist auch kindgerecht gehalten. Ja. Ich fand auch die Szene richtig, richtig gut, wo im Endeffekt der Junge mit diesem Rasenmäher, den ja extrem trockenen Acker, den Bill Murray als seinen Vorgarten betitelt, mähen soll, aber im Endeffekt nur trockenen Staub aufwühlt.
Ich bringe ihm bei, wie das Leben funktioniert.
Genau,
arbeiten, trinken.
Genau, und dann kommt die Mutter nach Hause, fragt Bill Murray, was das denn soll, dass der Junge den trockenen Acker im Endeffekt da mäht. Und er sagt ihm, ja, ich zeig dem Jungen, wie das Leben läuft. Und selber liegt er aber bloß auf dieser Sonnenliege mit, glaube ich, schon den x-ten Wodka oder Alkoholdrink in der Hand. Super gut gemacht.
Genauso für die Tränendrüse, die zwischenmenschliche Szenen mit seiner Frau noch, die im Altersheim ja ist und er sich rührend um sie kümmert.
Ja, was ja dann aber auch schon wieder komplett den Satz dazu bildet, wie ja. Bill Murray sich zur Gesellschaft hin verhält.
Aber aufgrund dessen, weil die Gesellschaft ihn hier fallen lässt, indem sie ihnen nicht helfen möchte, was in Amerika kein soziales System gibt, das wird da sehr gut veranschaulicht. Ja. Weil er einfach kein Geld, also er verdient logischerweise durch seine Veteranenrente noch Geld, keine Frage, aber es reicht nicht, um für dieses Altersheim aufzukommen, ist da Monate, ich glaube 3 Monate sogar im Verzug, die möchten das Geld, dadurch wettet er ja. Das wird alles nur kurz angeschnitten, ja.
Aber es reicht aus, um den Zuschauer echt die nötigen Informationen zu geben und wie schon gesagt, Bill Murray spielt das so gut. Auf der Hammer. Einen Seite
diesen... Die Sprüche, diese bissigen, sarkastischen Sprüche.
Bissig, die sind schon sehr scharf, ja? Aber ja. Super gut gemacht. Ja. Und es ist wirklich...
Aber so muss man heutzutage sein.
Ja, aber es ist auch sehr, sehr rührend auch dargestellt, weil auf der einen Seite spielt er wirklich diesen extremen Einzelgänger, der wirklich schon fast bösartig zu sehen ist. Und auf der anderen Seite ist er dieser extrem liebevolle, emotionale Ehemann.
Aber man sieht es am besten an 2 Szenen. In der einen Szene, wo er in der Bar am Anfang ist, diesen Witz versucht zu erzählen und alle sagen, hey, es reicht, du brauchst hier keinen, also hör auf mit zu trinken, du wirst nur nach Hause kommen. Und er das Glas hier dann zerschmettert. Und in der anderen Szene, wo er sieht, wie Oliver verprügelt wird und er sich dann um ihn kümmert, er seine Matratze zusammenschnürt und dann so musst du draufhauen und wenn du es richtig machst, nimmst du die Hand und gehst mit aller Wucht nach oben und wenn du es richtig machst, brichst du ihm die Nase.
Ja, genau, wo dann der Junge fragt, ja, was ist, wenn ich ihm die Nase breche? Keine Angst, du machst es eh nicht richtig. Und das sind solche Sachen, es ist super gut, dass er dann auch fürs Publikum, und da kann man sich teilweise wirklich auch ein bisschen was mitnehmen, auch als gerade als junger Zuschauer, dass das Leben einfach auch hart ist, dass man sich hinstellen muss und wirklich für sich selber einstehen muss, ohne auf Hilfe von außen zu hoffen, sondern wirklich, man muss seinen Mann stehen und für sich selbst auch einstehen. Und das bringt er im Film auch dem Jungen unglaublich gut bei. Ich finde es aber gut, wo er eben sieht, wie Oliver verprügelt wird und dann im Endeffekt diese Bullies, die den Jungen verprügeln, selber erst einmal aufmischen. Ich glaube auch mit dem Skateboard.
Er zerbricht es und wirft es hinterher.
Ja, und das sind gute, auch emotionale Szenen, wo man auch richtig sieht, dass Bill Murray hatte richtig Bock auf den Film.
Ja. Er spielt sich in dem Sinne selber, weil er ist ja selber sehr sarkastisch, wenn man verschiedene Interviews oder auch Situationen sieht, die ihn einfach in alltäglichen Situationen zeigen, einfach, wo er nicht weiß, dass er gefilmt wird, wo am Anfang des Jahres beim Flughafen, wo ihn einer...
Das habe ich gesehen, wo ihn aus Versehen
anrempelt und er bitterböse, mach's noch einmal und du lernst mich richtig kennen.
Ja, also Bill Murray kann auch anders und das zeigt eben auch, dass er eben nicht nur dieser Witzbold ist, wie er eigentlich in einem Großteil seiner Filme auch dargestellt wird. Also ob das jetzt und täglich grüßt das Murmeltier, Ghostbusters.
Aber es wurde schon öfters gezeigt und auch gezeigt, dass er ein Actor, also ein Schauspieler ist, mit dem man filmen kann. Er ist inzwischen natürlich routiniert, keine Frage, er ist auch noch gefragt. Aber mit ihm hat man früher Probleme gehabt, kommt er zum Film, ist er da? Kann er seinen Text? Er war einfach nicht diszipliniert, würde ich es mal nennen.
Ja.
Er war einfach, wo er durch sein Saturday Night Live, wo er die meisten dieser Schauspieler seine Anfänge gemacht haben, routiniert und konnte es am Anfang zwar aussuchen, aber ja, ich würde sagen, er hat einfach keine Disziplin. Das ist meine Gedankengang dahinter, hinter Bill Murray.
Ja, und was ja auch vielleicht einige Leute gar nicht wissen, ist, dass wir ja immenses Glück haben, dass wir Bill Murray als Schauspieler bekommen haben. Ja. Weil Bill Murray war ja ursprünglich schon in einer, wie soll ich sagen?
Jurastudium.
Nee, es war Ärztestudium.
Wollte er nicht und hat dann Jura studiert und das hat er gar nicht gewollt, weil beim Medizinstudium ist er rausgeflogen.
Und warum? Weil sie ihn mit einem Joint erwischt haben. Ne? Und nur so ein bisschen Gras hat dafür gesorgt, dass Bill Murray aus seinem Medizinstudium geflogen ist.
Dann zum Jura gegangen
ist. Dann aufs Jurastudium umgeschwenkt hat.
Und das hat ihn gar nicht gezeigt und somit ist er zur Schauspielerei nach New York. Und von da aus, das hat er auch nicht zu Ende geführt, ist er zu Saturday Night Live.
Genau, und wie du selber schon gesagt hast, im Saturday Night Live Ensemble hat er dann seine ersten Schauspiel- oder Comedy-Erfolge gefeiert in dieser ja, nächtlichen Sitcom-Reihe, die ja, ja ähnlich war wie bei uns dann das, die Wochenshow.
Aber das ist ja, also unsere Wochenshow ist ja dagegen. Ja, war ja lustig, keine Frage, habe ich auch gerne geguckt, aber die richtige Saturday Night Live, wenn da gibt es ein paar Folgen, könnt ihr euch gerne auf YouTube angucken, original auf Englisch. Brüllend komisch, die haben Situationskomik. Also sensationell.
Aber man muss auch da dazu sagen, der Humor war vor jetzt über, glaube ich, 40 Jahre ein ganz anderer. Da waren,
bissig.
Bissig. Da waren aber auch Sachen noch erlaubt, die heutzutage
gehen würden.
Aufgrund von, wie soll ich sagen, ja, dieser Gleichbehandlung und es muss in der Gesellschaft auf jeden Rücksicht genommen werden und das ist nicht in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Über den darf man keine Witze machen. Dass man sogar einen Otto nach über 40 Jahren mit diesem schwarzen Joke, den er da gemacht hat, wo er in Ach, Otto der auf. Film immer noch vor Gericht gezerrt hat. Also Leute, lass mal mal genau, lass mal da mal den ganzen Spaß bei der Seite und das geht einfach nicht. Also ich muss einfach sagen, die Sachen, die damals okay waren, wären es heute vielleicht nicht, aber ich muss sie halt einfach so fressen, wie sie jetzt halt sind. Ja, auch wenn mir das nicht gefällt, wie es damals war, aber es ist halt einfach damals gewesen. Macht's einen Strich drunter oder ein Häkchen da dahinter, was auch immer, akzeptiert's, dass es damals so war und gut ist.
Aber er hat viele Erfolge auch am Anfang, also Bill Murray hat viele Erfolge am Anfang ja gefeiert, bis auf den er dann mit seinem besten Freund zusammen, wo er Harold Ramis zusammen einen Film, also Harold Ramis hatte das Skript zu täglich grüßt ein Murmeltier, ihm vorgeschlagen, dass er mitmachen sollte. Jedoch haben sie sich am Set so verkracht. Bis heute sind nur Gerüchte, was passiert ist. Man weiß es nicht hundertprozentig.
Ja.
Und man hat sich erst am Totenbett von Harold Ramis, eine Woche bevor er gestorben ist, haben sie wieder versöhnt. Er ist, wie er das erfahren hat, das muss man auch zugutehalten von Bill Murray, weil Harold Ramis hat es nie erzählt. Dass er ja,
also die haben zumindest kein Aufhebens drum gemacht. Es wurde alles unter dem Deckel gehalten. Deswegen, ja. Und dass überhaupt Krach war, haben ja viele überhaupt nicht mitbekommen.
Nein. Der Film wurde zu Ende gedreht.
Wollte ich gerade sagen, vor allem aber auch sehr professionell. Ja. Der Film wurde beendet. Man merkt es dem Film aber auch überhaupt nicht an, dass die beiden miteinander Krach hatten.
Nein.
Es tut dem Humor da drin zumindest keinen Abbruch. Die spielen wirklich professionell und dann, wenn Cut gerufen wurde, dann sind sie wahrscheinlich in komplett entgegengesetzte Richtungen gegangen. Oder dann ging es erst los mit dem richtigen Beefen, aber das ist Professionalität. Und wenn ich mir teilweise die Schauspieler von heute anschaue, da wird wegen jeder noch so kleinen Kleinigkeit wird rumgemeckert und das aber auch in gefühlt jede Talkshow, in jeden Podcast, in jedes Interview reingepackt. Warum haben wir jetzt Krach? Und dann wird über den anderen hergezogen. Und das zeigt aber auch schon, wie unprofessionell ich als Mensch
Schauspieler.
Egal, ob jetzt als Musiker, Schauspieler oder als sonst irgendwas bin, das ist unprofessioneller, geht es gar nicht. Allein schon aus dem Grund, es wirft einen extremen Schatten auf dieses Projekt.
Natürlich.
Ich sage, egal, ob jetzt das ein
Filmmusiker etc.
Genau. Dass die Leute da schon gar keinen Bock mehr drauf haben. Ja. Und das ist das, seid professionell, dann habt ihr eigentlich auch Erfolg. Und da war Bill Murray und der Erfolg gibt ihm ja auch recht.
Natürlich.
Und da waren so viele weitere Titel, auch sein kleiner Auftritt in Zombieland.
Hammer.
Wo er im Endeffekt sich selber spielt, war auch ein mega Erfolg.
Es ist halt Bill Murray.
Ja.
Ein Film, wo du mir zum Beispiel empfohlen hattest, Babyschritte. Was ist mit Bob? Kannte ich vorher nicht. Habe ich durch Richard kennengelernt und ist heute einer meiner Lieblingsfilme.
Ja, weil
es einfach sensationell von Bill Murray oder auch von,
wie heißt Richard Dreyfuss.
Richard Dreyfuss, der Psychiater, können wir auch gerne mal einen eigenen Podcast machen, wir schweifen wieder viel zu viel weit ab. Aber wie sieht es und der Bill Murray als Patient, du lachst dich von der ersten Minute bis hinten eigentlich, wo dann Richard Dreyfuss der Patient ist.
Wo sie im Endeffekt Hammer. Dann die Rollen ungewollt vertauschen. Ne?
Hammer.
Es war sozusagen eine extreme Comedy-Variante von Face-Off, sehr, ja. sehr angelehnt, ja, weil im Endeffekt diese Rollen nur vertauscht haben dann ja. zum Schluss.
Aber Theodore Melfi macht es in St. Vincent wirklich super, das ist der Regisseur.
Genau, hast du gerade angesprochen, Theodore Melfi ist der Regisseur.
Genau.
Und der hat auch mit weiteren Filmen, Abgang mit Stil mit Michael Douglas und Kevin Kline zum Beispiel, oder auch der, finde ich, sehr, sehr gute Hidden Figures mit Octavia Spencer, hat er auch emotionale Stoffe gefunden, die auch einschlagen. Und das sind also jetzt nicht irgendwelche seichten Unterhaltungen, sondern die haben auch wirklich Tiefgang. Rentiert sich auf jeden Fall. Und Timothy Murphy macht das, wie du auch gesagt hast, in St. Vincent auch extrem routiniert.
Was ich halt schade finde, dass der Film halt komplett unterm Radar gelaufen ist.
Leider, ja.
Er ist nur ganz kurz im Kino gewesen. Also wenn es überhaupt ein Monat war, war es viel. Ich wusste damals, okay, ich möchte ihn unbedingt sehen. Bis wir dann ein bisschen geschaut haben, war er schon wieder off. Ja. Und wir gedacht haben so,
Also offizielle Zahlen waren ja tatsächlich die, dass er in wenigen Monaten hat er über 48 Millionen US-Dollar eingespielt, wovon allein schon 43 Millionen Dollar nur in den Vereinigten Staaten war, wo ja Bill Murray, wie du mir, bevor wir den Podcast gestartet haben, auch schon erzählt hast, dass ja Bill Murray in Amerika
gefeiert wird,
nach wie vor sehr, sehr groß ist. Und bei uns in Deutschland das eigentlich schon wieder so seit Jahrzehnten gefühlt schon wieder abgeflacht ist. Wobei er aber auch in jedem Film sehr unterschiedliche Charaktere auch immer gespielt hat. Oder auch, ich will nicht sagen, Extremcharaktere.
Aber auch aus, finde ich. Dass er verschiedene Charaktere, sei es jetzt einen bissigen, einen lustigen, whatever, was du suchst, es kann Bill Murray. Das hat er einfach von der Pike auf gelernt. Und in Amerika hast du einfach dieses Publikum oder auch die Fanbase, sage ich jetzt mal dahinter, sei es jetzt die Ghostbusters-Fanbase, die ihn liebt, Groundhog Dog ist, wie heißt der auf Deutsch? Groundhog Dog, wo er den Golf auf dem Golfplatz
weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst. Aber Bill Murray hat immer gute Rollen auch gespielt und er kann das ja auch. Er hat zum Beispiel mit Woody Harrelson in Kingpin schon mitgespielt. Da war er sein Kontrahent im Bowling. Und den spielt er so schmierig und auch so überzeugend. Ich sage, er war auch in Zombieland.
Caddyshack.
Genau, Caddyshack. Wo er
das habe ich gesucht. Nicht Groundhog ist ja ein täglich grüßtes Murmeltier, sondern Caddyshack.
Genau, Caddyshack jetzt da, wo er auch mit Größen aus Saturday Night Live zusammengespielt hat, wie jetzt zum Beispiel auch Chevy Chase. Und er spielt ja diesen Golfplatzwärter, der hinter den Gophers her ist, also diesen Murmeltieren, ne, die den Golfplatz unterwühlen. Und das macht er auch so genial. Also auch diese ikonische Szene, wo dann dieser Schokoriegel in den Pool treibt und jeder glaubt, dass das ein Stück Scheiße ist. Er in dem Pool ist, den eigentlich reinigt, desinfiziert und dann im Endeffekt dann den Schokoriegel aufhebt, reinbeißt und sagt, hey, ist alles halb so wild und dann auch die Frau draußen ohnmächtig wird. Es ist super, super gut. Ja, also auch Caddyshack ist leider Gottes auch ein bisschen unterm Radar gelaufen, aber auch heute ein Klassiker im Comedy-Bereich.
Na gut, weil sie halt alle haben, wie man sagt, Box-Office, wo fast jeder Film oder wo jeder Film dran gemessen wird, komplett scheitert. Wir haben vorher gesagt, zum Beispiel der Chaotenkopf. Ein Film, wo wir feiern wie ohne Ende, leider nie nur auf VHS rausgekommen ist, im Kino oder eine Kino-Box-Office komplett gescheitert und wird nicht beachtet, leider.
Ja,
und das ist bei Bill Murray-Filmen genau das Gleiche. Sei es jetzt, wo ich gerade sehe, ein verrückt genialer Coup. Ich möchte mal wissen, schreibt es in die Kommentare, kennt denn einer von euch? Also ich finde den Film sensationell.
Ja, da gab es, glaube ich, auch noch mal ein Remake.
Ja, aber vergiss es.
Also ein verrückt genialer Coup, auch mit Bill Murray und Randy Quaid und Gina Davis, ist im Endeffekt auch eine Gangster-Komödie, Bankenüberfall und danach müssen sie halt versuchen abzuhauen.
Und es scheitert halt leider.
Und es scheitert halt gefühlt an jeder Situation. Aber St. Vincent ist auch wieder so ein Film, wo er auch wieder einen Charakter spielt, der sehr, sehr eigen ist, den er aber auch super eigen anlegt. Solltet ihr auf jeden Fall anschauen, wie schon gesagt, auf Amazon Prime aktuell im Abo. Es kostet euch nichts, ihr müsst ihn weder leihen noch kaufen, wie so viele andere Filme. Fangt ihn einfach mal an, schaut es euch an. Auch die Entwicklung der Charaktere während des Films ist richtig gut gemacht. Ich finde es auch super toll, dass Oliver, gespielt von Jaden Martell, auch sehr introvertiert ist, sehr ruhig gespielt wird und dann aber zum Schluss hin immer selbstbewusster wird und auch immer selbstbewusster oder immer mehr Selbstbewusstsein an den Tag legt, aufgrund dessen, dass ihn eben dieser alte Mann so sehr unter die Fittiche nimmt. Und ich glaube, eine der schönsten und rührendsten Szenen ist tatsächlich die, in dem die beiden dann auch zusammen tanzen.
Ja. Aber und dieser rote Faden mit dem kaputten Baum von Anfang an bis ins Krankenhaus.
Wo das macht so viel Laune, Leute. Also wie schon gesagt, St. Vincent ist tatsächlich ein wirklich herzerwärmender Film für die ganze Familie.
Man lacht, man weint, man fühlt mit den Charakteren von Anfang bis zum Schluss einfach mit.
Ja, wie wir auch immer sagen, so ein richtig schöner Feel-Good-Film.
Ja.
Einfach hinsetzen, anschauen und wohlfühlen. Also es ist ein Film, man braucht tatsächlich keinen extrem großen IQ oder Aufmerksamkeitsspanne. Es ist wirklich ein sehr, in all seiner Komplexität, tatsächlich doch ein sehr seichter Film.
Ja.
Es kann jeder anschauen, auch jeder verstehen. Man braucht kein Hintergrundwissen, einfach bloß ein bisschen Herz. Und das vermittelt der Film extrem gut. Schon so viel jetzt mehr oder weniger als Fazit von mir.
Gebe ich dir recht, das ist ein absoluter Feel-Good-Film. Leider unter dem Radar gelaufen. Ich finde, er gehört viel mehr Aufmerksamkeit als diese Blockbuster, wo heutzutage als Blockbuster angesehen werden und dann.
Ja, aber du hast ja grundsätzlich immer dieses Problem, dass ein Mega-Blockbuster, der hat ja schon gefühlte 500 Millionen Dollar gekostet, hat nochmal eine knappe Milliarde Dollar an Werbekosten und Merchandising und hast du nicht gesehen.
Und dann floppt er. Und dann?
Und dann hat er aber Tiefgang gleich null, Unterhaltungswert gleich null, also auch überhaupt ein Filmwert von gefühlt null. Und St. Vincent hat im Endeffekt doch so wenig Geld gekostet und gibt einem so viel. Also wie schon gesagt, allein schon aus der emotionalen Komponente heraus holt dich der Film 100-mal, wenn nicht sogar 1000-mal mehr ab, als jetzt ein Mega-Blockbuster. Einfach nur, weil es mir gerade einfällt, die Transformers-Reihe. Die ist vielleicht optisch, bombastisch, mega gut aufgezogen, aber vom emotionalen Wert her.
Na gut, da geht es ja auch nicht um emotionalen Wert, aber mir geht es in der Situation, die ersten waren noch okay, wo man sich anschauen wird oder kann, danach wird es einfach unglaubwürdig, es wurde einfach nur noch wie bei der Fast and Furious, eine Gelddruckmaschine, wo einfach unglaubwürdig.
Ja, aber du merkst halt eben auch, dass es, gerade im ersten ging es zumindest noch ein bisschen darum,
eine
Geschichte zu erzählen und danach war es halt einfach bloß noch, wie viel können wir noch in die Luft sprengen? Wie viel Action können wir noch bieten? Und dann waren aber auch
das Franchise einfach melken.
Ja, genau. Und dann wurden aber auch die Kamerafahrten total wild und unübersichtlich. Und es war tatsächlich im ersten Teil weniger der Fall.
Ja, natürlich. Ja. Aber das ist
und der hat auch noch am meisten Spaß gemacht. Und je mehr und je länger diese Reihe ging, umso unrealistischer wurde es mit jeder Menge Filmfehler. Was war zum Beispiel in The Last Night Transformers X, ja, keine Ahnung, wo dann heißt, ja, nur dieser eine Stab kann alle Transformers unter Kontrolle halten.
Ich habe da abgeschalten, wo Mark Wahlberg dann mit in einem Boot war, wo ich gesagt habe, okay, jetzt
aber dann, eine neue Story. Aber dann biegt man sich so hin, wie man es braucht, dass dieser Stab dann doch nicht jeden Transformer kontrollieren kann. Dann Mark Wahlberg holt sich aus dem Raumschiff. Ja, und wir kennen ja alle diese Transformers. Die sind ja riesengroß. Ja, teilweise mehrere Meter groß. Manche so groß wie ein Haus. Holt er eine Waffe aus dem Raumschiff raus, die genauso gut oder genauso groß ist, dass sie in seine Hand passt. Also, das ist, als würde ich jetzt sagen, ich gehe mit einer Lego-Pistole in den Krieg. Ne? Also, das ist sowas von unrealistisch, aber egal, das ist eine ganz andere Reihe. Da können wir auch mal gerne ein bisschen was dazu erzählen, wenn ihr das möchtet. Auf Spotify könnt ihr uns Kommentare dalassen. Da werden wir auch den Trailer zu St. Vincent reinstellen, damit ihr euch schon mal ein kleines Bild von dem Film machen könnt, wenn ihr den Trailer nicht schon kennt. Oder auch den Film. Schaut euch den Trailer an, gebt uns ein paar Daumen nach oben, teilt auch den Podcast, dass es auch mehrere Leute mitkriegen. Und den Film, findet auch der Patrick, sollte man gesehen haben, weil er halt einfach sehr emotional ist, sehr rührend ist und auch für einen, ja, sag ich mal, Filmabend für die ganze Familie gedacht ist.
Ja.
Genau, also das wäre jetzt eigentlich so zum Thema St. Vincent. Das Größte, was wir erzählen konnten, auch zur Mission Impossible Ende oder zum Mission Impossible Ende könnten wir nicht mehr erzählen.
Ohne zu spoilern.
Und deswegen würde ich jetzt mich verabschieden, es sei denn, du hast noch was zu erzählen.
Soweit nichts. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Podcast. Ich verabschiede mich hiermit.
Auch ich verabschiede mich. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und nächstes Mal wird es auf jeden Fall auch wieder sehr interessant. Wir haben immer super Stoff. Wir haben immer super Filme. Hoffe ich doch. Und genau, das wär's dann. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Servus.